Ein Herz für Tiere. Der Podcast.
Hallo liebe Hundefreunde, in unserer heutigen Folge geht es um Futtermittelallergien. Ich bin Manuela Bauer. Wussten Sie, dass mittlerweile, nein, das weiß unsere Fachfrau, die mir gegenüber sitzt, Dr. Julia Fritz. Hallo Julia.
Hallo, was weiß ich?
Wie viele Hunde haben denn mittlerweile eine Futtermittelallergie?
Also ich kann dir sagen, was so die Studienlage dazu sagt. Da sind es tatsächlich so um die 1%, wenn du dir die gesamte Hundepopulation anschaust. Also
viel mehr.
Genau, gefühlte 99. Aber es sind tatsächlich, also wir sprechen von der Futtermittelallergie, gell? Ja. Nicht von der Unverträglichkeit. Also echte Allergiker gibt es gar nicht so viel, wie man meinen mag.
Nicht einer auf 100, viel. Das ist nicht wirklich viel.
Ja.
Nee. Du bist ja sozusagen eine alte Häsin, darf ich sagen, was Hundeernährung betrifft.
Häsin, ja, alt, nein.
Eine junge Häsin, was Hundeernährung betrifft. Du hast eine eigene Praxis, in der die Halter genau wegen solcher Probleme zu dir kommen. Ne?
Ja.
Was konntest du über die Jahre beobachten? Haben denn die Futterallergien und die Unverträglichkeiten zugenommen?
Gefühlt hat sich das eher gleich gehalten, würde ich sagen. Also wir haben ja eine spezialisierte Praxis rein für Ernährungsberatung und Ernährungsmedizin. Das heißt, wir sind eigentlich, das ist quasi genau unser Beuteschema, die Tiere mit Unverträglichkeiten versus Allergien. Und die sind eigentlich immer noch an der Tagesordnung. Also da hat sich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, wann habe ich denn angefangen? 2006 war ich an der Uni, 2011 dann selbstständig. Also ich mache das schon ein bisschen, deswegen darfst du auch nicht sagen, dass ich alt bin, auch wenn ich es bin. Nein.
Ich habe verbessert auf junge.
Genau.
Ja.
Das ist sehr ähnlich geblieben. Die Symptome sind halt total unspezifisch. Ja, die Tiere zeigen Juckreiz, die Tiere zeigen Verdauungsprobleme. Das kann von weichem Kot bis hin zu chronischem Durchfall führen. Das kann Erbrechen sein. Das heißt, es ist nicht so, da ist jetzt kein Etikett dran, wo man sagen kann, oh wow, es ist total einfach zu diagnostizieren, das ist die Futtermittelallergie, sondern du musst da eigentlich wirklich so Detektivarbeit leisten, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Und wenn man überlegt, wie wenig Hunde eigentlich tatsächlich davon wirklich betroffen sind, ja, suchst du halt durchaus es lohnt sich aber, da eine Weile zu suchen.
Eben, und man muss als erstes mal den Unterschied machen. Hat der Hund eine Allergie oder hat er eine Unverträglichkeit? Das ist ja ein großer Unterschied. Macht man das denn fest?
Im Prinzip daran, ob jetzt das Immunsystem beteiligt ist oder nicht. Also eine Allergie ist immer unter Beteiligung des Immunsystems. Das heißt, dein Körper hat gelernt, etwas zu bekämpfen, von dem er ausgeht, dass es schädlich ist. So. Während eine Unverträglichkeit völlig unspezifisch ist. Das kann bei Menschen zum Beispiel Laktoseintoleranz wäre eine Unverträglichkeit.
Mhm.
Oder
Gluten.
Auch sowas. Oder jetzt hier bei Hunden zum Beispiel Kauartikel, ja, die jetzt schwer verdaulich sind, so Ochsenzimmer, Büffelhautknochen, sowas. Das kann durchaus mal zu einem weichen Kot führen. Oder auch zu Blähungen. Dann kann man auch sagen, dass der Hund ist oder hat eine Unverträglichkeit auf diesen Kauartikel, weil er davon Durchfall bekommt. So, macht ihn nicht krank, aber er kriegt Durchfall. Also das ist harmlos im Prinzip und sehr weit gefächert auch.
Und das könnte man dann einfach mal anfangen herauszufinden, indem man es mal eine Woche weglässt, ne? Einfach die Sachen einfach immer mal weglassen, oder?
Jetzt im Falle von sowas, einfachem mit Kauartikeln, ja. Also ich hatte dazu mal einen sehr für mich auch lehrreichen Fall, vor vielen, vielen Jahren, das war ein Geschwisterpaar, also zwei Labradore, männlich-weiblich. Und der Rüde hatte also seit Welpenalter, und der war dann schon über 3 Jahre alt, permanent eigentlich Durchfall. Also so quasi fast täglich, sehr regelmäßig, teilweise auch bis wässrig gehen, also schon auch etwas stärker, ja, als jetzt einfach nur weich.
Und die Schwester nicht.
Und die Schwester hatte gar nichts.
Und die haben aber wahrscheinlich dasselbe gekriegt, oder?
Die haben genau das Gleiche gekriegt.
Das Gleiche.
Und interessanterweise hatten die tatsächlich jeden Abend auch so einen Kauartikel bekommen, und dann hat die Besitzerin das weggelassen und damit waren die Symptome fest. Die Schwester hat ein bisschen abgenommen. Das war dann noch so ein netter Nebeneffekt.
Eben, man muss nur die Kauartikel weglassen.
Wenn es das ist, ja, deswegen,
Chips und,
du musst halt gucken, gut, da auch, aber du musst halt echt gucken, was könnte es sein. Deswegen ist es auch bei uns in der spezialisierten Praxis recht häufig an der Tagesordnung, weil wir natürlich durch diese ganzen Kenntnisse über Verdaulichkeiten, Futtermitteleigenschaften, physiologische Begebenheiten und das natürlich gut hinterfragen können und auch ausklamüsern, sagt man, glaube ich. Ja.
Mm.
Ja.
Und wenn es jetzt eine Allergie ist, was sind denn so die geläufigsten Allergene, also die Stoffe, auf die die Hunde allergisch reagieren?
Ja, auch da guckt man im Prinzip, womit hatten die meisten Tiere Kontakt? Also das heißt, das ist auch länderspezifisch irgendwo, weil jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn du dir Studien anschaust, steht Rindfleisch an erster Stelle. Obwohl man vielleicht glauben würde.
Und in anderen Ländern fressen die weniger Rindfleisch? Oder?
Naja, wenn du zum Beispiel jetzt Australien anschaust, da wird zum Beispiel viel häufiger auch Känguru verwendet in Futtermitteln, logischerweise, weil die das halt dort auch mehr haben. Also
bei den Asiaten Ente oder?
Möglich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber
die haben, glaube ich, nicht so viele Haushunde.
Es geht auf jeden Fall darum, dass du halt die Zutaten, die du typischerweise in deinem Land, deiner Region für Futtermittel verwendest, natürlich dann auch häufiger auftauchen als Allergen, weil halt mehr Tiere dazu Kontakt hatten. Das heißt aber, also es geht darum, das Rindfleisch ist jetzt nicht von Haus aus allergener wie ein Hühnerfleisch. Mhm, nur genau. Da wir Rindfleisch, und das ist jetzt auch nicht nur das Fertigfutter gemeint, sondern eben auch Leckerlis. Ja? Und da ist halt sehr häufig einfach Rindfleisch drin, weil wir auch selber als Menschen viel Rindfleisch essen hier. Und deswegen, weil ja die Nebenprodukte verarbeitet werden zu Hundefutter oder verarbeitet werden können zu Hundefutter, taucht es dann halt theoretisch auch häufiger auf.
Rein theoretisch oder auch praktisch, der hat jetzt irgendwie ein Jahr lang Rindfleisch gefressen und plötzlich verträgt das nicht mehr. Plötzlich reagiert er allergisch drauf. Wie kann das sein?
Eigentlich kann das nicht sein.
Das kann nicht sein.
Nee, also jetzt nicht so plötzlich. Das wäre untypisch. Und du hast ja auch nicht plötzlich von heute auf morgen. Der Dackel sabotiert den Podcast.
Ja, genau.
Du hast auch nicht von heute auf morgen jetzt eine Allergie. Also es braucht auch eine Sensibilisierungsphase. Also überhaupt erstmal einen Kontakt und dann auch eine Sensibilisierungsphase. Und es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt der Hund, der ein ganzes Jahr lang Rindfleisch kriegt, dann einfach so jetzt eine Allergie, weil er das halt immer das Gleiche isst. Ja, dein Körper ist ja jetzt nicht dazu ausgerichtet, Allergene durchzulassen, sage ich jetzt auch mal. Wir haben ja ein Immunsystem, ja, wir haben eine lokale Abwehr und insbesondere im Darm, wenn es jetzt um Futtermittelallergene geht, wenn wir da von Kontakt sprechen, heißt es natürlich einerseits, das Tier muss das mal gefressen haben, aber das alleine reicht nicht, weil ja jetzt auch nicht einfach so Bestandteile aus der Nahrung quasi Kontakt zum Immunsystem kriegen in dieser Form. Also die müssen ja im Blut irgendwie dann auch übertreten und durch die Darmschranke, Barriere, wird das ja normalerweise verhindert. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel Hunde hat, die mal eine schwere Darmentzündung oder Magendarmentzündung hatten, wo auch die Schleimhaut stark.
Dann kann so eine Allergie dann.
Dann könnte eintreten. Das, könnte sich daraus eine entwickeln, aber auch nicht von heute auf morgen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Hunde, die eine Parvovirose-Infektion hatten, deutlich häufiger, ich weiß leider nicht, ob es jetzt ein Fünffaches war oder genau das Vielfache, auf jeden Fall deutlich häufiger im späteren Leben eine chronische Darmerkrankung, wozu auch Futtermittelallergien gehören, entwickeln. Mhm. Und das erklärt sich, weil dir es dadurch halt bei dieser Erkrankung die Darmschleimhaut wahnsinnig kaputt geht.
Okay.
Ja, also so muss man das.
Mhm. Also dann sind es die natürlichen Allergene und gar nicht künstliche, sage ich jetzt mal, Konservierungsfarb oder andere Zusatzstoffe, was viele denken würden,
ja, richtig,
was schädlich sein könnte oder wo er darauf reagiert, weil es Chemie ist oder.
Ja, genau, also ein bisschen so, was man nicht kennt oder nicht ganz, oder vielleicht auch, was man so liest. Das war früher, fand ich jetzt persönlich, etwas häufiger noch, dass man dazu Fragen hatte. Heute, zumindest aus meiner Erfahrung, ist es etwas weniger geworden. Die Allergie besteht in der Regel auf ein Eiweiß. Weil du jetzt auch gerade natürliche Allergene gesagt hast. Auch ein Konservierungsstoff ist ja irgendwo natürlich. Ja, das kann eine Zitronensäure sein.
Stimmt.
Das ist auch, oder Zucker kann auch ein Konservierungsstoff sein. Also es geht im Prinzip darum, dass das Molekül, das Allergen, muss eine bestimmte Größe haben. Dalton, sagt man da. Und ab einer bestimmten Molekülgröße ist es überhaupt erst groß genug, dass das Immunsystem Interesse kriegt und sagt, ach, wer ist denn das? Kenne ich den?
Dich lasse ich nicht rein.
Oder genau, dich lasse ich nicht rein. Und so ein Konservierungsstoff beispielsweise, eine Zitronensäure, wenn wir schon davon sprechen, ist super klein im Verhältnis zu einem komplexen Eiweiß. Dieses komplexe Eiweiß kommt aber normalerweise nicht durch die Darmschleimhaut durch, ja, sondern normalerweise wird ja die Nahrung durch die Verdauungsenzyme und so weiter auf die einzelnen Bestandteile zerkleinert. Die können dann durch. Die sind aber auch wieder klein und nicht relevant fürs Immunsystem. Deswegen auch diese Kontakt- Phase oder diese vielleicht auch Schleimhaut, Barriere, die da kaputt ist, die unter anderem dann auch Auslöser sein kann für eine Allergie. Genau.
Aha. Manche denken ja, dass eine Futterumstellung schuld ist an der Allergie. Das stimmt aber nicht, oder?
Nee. Also ich würde das würde ich wieder eher an die Unverträglichkeit ziehen. Wenn jetzt der Hund von einem Futter auf andere oder eine Sorte auf die andere, dann müsste es eher was Unspezifisches sein. Also sowas höre ich jetzt auch eher weniger tatsächlich, so vorberichtlich, genau.
Was passiert denn eigentlich bei der sogenannten Sensibilisierung, also der Phase, in der das Immunsystem einen bisher harmlosen Nahrungsinhaltsstoff zum Feind erklärt? Du hast schon gerade da angesetzt
eigentlich. Also es rücken im Prinzip, ja, das Immunsystem ist ja sehr komplex aufgebaut. Du hast verschiedene Ebenen, sage ich jetzt mal. Und wenn du halt diese, ja, oder während dieser Sensibilisierungsphase hast du sozusagen die stärkeren Geschütze, die da aufgefahren werden, die dann auch ins Gedächtnis, im Gedächtnis bleiben, sodass bei einem erneuten Kontakt dann sozusagen das Immunsystem aktiviert wird und deinem Körper eigentlich suggeriert, das ist schädlich. Oder es richtet Schaden an und dann dagegen ankämpft, so ungefähr.
Was sind denn die typischen Symptome bei einer Futtermittelallergie? Juckreiz?
Gehört auch dazu. Also es sind sehr unspezifische Symptome. Eben Juckreiz hast du schon gesagt, also Hautsymptome können dann auch Hautrötungen, auch Pusteln, so Hautveränderungen sein. Aber Juckreiz wäre so das, was den Besitzern in der Regel auffällt. Wahrscheinlich als erstes, dann hast du Magen-Darm-Symptome, gastrointestinale Symptome, das kann Erbrechen sein, das kann Durchfall sein, das kann beides sein, ist aber eher chronischer Natur dann, genauso wie der Juckreiz, also saisonal oder nur alle 3 Wochen zählt nicht. Ja?
Okay.
Das wäre sehr untypisch.
Muss durchgehend sein.
Schon regelmäßig und häufiger, weil gerade so alle paar Wochen, das passt halt nicht, weil die Allergie hast du ja immer. Das ist ja nicht, die ist montags bis freitags aktiv und am Wochenende lässt
du
dich in Ruhe. Außer
du fütterst dann ständig was anderes.
Dann ja, richtig. Aha, genau. Ja. Aber deswegen ist eine Fütterungsanamnese dann so wichtig. Wenn jetzt das Tier zum Beispiel nur alle 3 Wochen das zeigt, recht deutlich, muss man halt gucken, was passiert alle 3 Wochen oder was wurde dann alle 3 Wochen an dem Tag oder dem Tag davor gegeben oder gab es ein spezielles Event. Ich sage jetzt mal, Stressdurchfall wäre auch so eine Differentialdiagnose. Ja?
Deswegen wäre meine Frage, wie kann ich denn das gesichert praktisch, dann gehe ich zum Tierarzt, was macht der, Blutuntersuchung oder was macht man da?
Genau, also der erste Weg sollte mal zum Haustierarzt sein, ja, dass der halt mal so die üblichen Verdächtigen abklärt. Dazu gehören vor allem eben auch Parasiten, solche Geschichten. Dann ist halt die Frage, finde ich was, finde ich nichts oder mache ich vielleicht auch eine diagnostische Therapie im Sinne, dass ich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel ein Antiparasitikum gebe, um sicher auszuschließen, dass da vielleicht doch irgendwo sich ein Floh versteckt hat oder so, ja.
Oder vielleicht hat er Würmer und er bricht
sich. Würmer
sich,
haben, ne? Genau, oder eben gerade weicher Kot oder so, oder immer mal schleimiger Kot, das können Giardien sein. Also Parasiten ist schon auch eine wichtige Differentialdiagnose,
muss
die jetzt auch
ausschließen, ja,
häufig vorkommt, ohne dass du sie immer 100%ig in der Diagnostik auch findest. Deswegen würde man manchmal auch tatsächlich das verabreichen, weil Futtermittelallergie ist die Diagnose am Ende der Fahnenstange. Ja, ich versuche erst, und ich muss es auch sicher ausschließen. Und so, ich sage jetzt mal so, nach dem Haustierarzt kommen dann vielleicht schon die Spezialisten. Da gehört ein Dermatologe sicher dazu, der halt noch vielleicht weitergehende Diagnostik, tiefergehende Diagnostik oder das auch besser differenzieren kann, abgrenzen kann zu anderen, vielleicht Hauterkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen. Und jetzt wie ich als Ernährungsspezialist ist auch ein guter Weg, denn wir können, was diesen ganzen Anamnesebereich durch die Kenntnisse mit Futtermitteln und Co. und auch die Vorgeschichte, also wir beheben bei solchen Patienten wirklich eine ganz, ganz genaue Anamnese, um eben wirklich einzuschätzen, könnte das jetzt eher eine Allergie sein oder ist es eher eine Unverträglichkeit? Und dann hast du sozusagen, ich weiß es dann trotzdem nicht 100%ig, ja, aber ich gehe dann von einem von den beiden Sachen aus, je nachdem, wie die Vorgeschichte von dem Tier war, wie es reagiert hat, was es gefressen bekommen hat, Futterwechsel, das alles. Also es kann durchaus auch mal über eine halbe Stunde dauern, dass man da so bespricht, was, wann, wo und so
Finde
weiter.
Finde ich jetzt nicht lange.
Das längste waren mal 2 Stunden, glaube ich, tatsächlich, ja. Genau, ich wollte jetzt niemanden abschrecken. Deswegen habe ich mich mal am unteren Ende. Nee, aber es macht es.
Und
macht
dann wird es ja genauer. Dann musst du ja gucken, auf was genauer.
So, und dann kannst du.
Dann kommt
nur
diese Eliminationsdiät. Richtig.
Genau,
dann wird es dann richtig anstrengend, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, kommt drauf an. Also, es muss alles nicht so schlimm sein, wie man es vielleicht denkt. Aber eine Eliminationsdiät ist nach wie vor das einzige zuverlässige diagnostische Mittel, was du hast, um eine Futtermittelallergie diagnostizieren zu können, ohne dass du exakt weißt, was ist das Allergen. Und Bluttests, die es auch gibt, die sind nicht aussagekräftig im positiven Fall. Das heißt, wenn du deinem Tier Blut abnimmst und ganz viele Allergene misst und dann hast du, was weiß ich, ein positives Ergebnis bei Rind, heißt das nicht, dass dein Tier allergisch auf Rind ist. Das wissen wir ziemlich genau, dass diese positiven Aussagen uns da nicht weiterbringen. Aber es gibt auch negative Ergebnisse, also was dein Tier potenziell vertragen könnte in diesem Bluttest. Und die kann ich mir zu Hilfe nehmen, um zu sagen, okay, das könnte das Tier vertragen. Dann schaue ich immer noch anhand der Anamnese, ist da was dabei, was das Tier noch nicht gefressen hat oder etwas, was wirklich sehr nicht verwandt ist mit etwas, was das Tier gefressen hat. Also Beispiel, das Tier hat Rindfleisch gefressen, dann würde ich jetzt nicht Lamm nehmen als kleinen Wiederkäuer oder Ziege, sondern würde ich eher vielleicht schauen, dass ich ein Pferd nehme, was noch nicht mal zu den Paarhufern gehört. Also ja,
artfremd,
möglichst weit weg. Du kannst auch Fisch nehmen, du kannst auch pflanzliche Eiweiß. Also da gibt es ja viele Sachen. Und genau, das heißt, dafür kann ich mir das zu Hilfe nehmen. Wobei auch da ist nicht zu 100% funktioniert. Aber wie gesagt,
aber es ist eine Richtung.
Es ist eine Richtung. Es kostet natürlich auch Geld. Ja, kostet auch ähnlich viel wie eine Ernährungsberatung. Also muss man überlegen. Es ist, wie gesagt, in manchen Fällen ist es echt hilfreich. Manchmal führt es aber auch total in die Irre. Also wir kriegen dann hier, mein Tier ist allergisch auf das, das und das. Und es gibt auch sehr viel merkwürdige Tests. Ja, gibt dann auch. Also Methoden, die jetzt nicht evidenzbasiert sind, sage ich jetzt mal. Und dann sind die Besitzer halt schon sehr drauf eingefahren.
Und das kaufen die Leute sich im Internet oder wie?
Ach, gibt es verschiedenste Anbieter. Ich glaube, da kommen wir jetzt vom Thema ab. Aber du wolltest ja wissen, wie eine Eliminationsdiät funktioniert. Die mache ich, um die Diagnose zu stellen. Das heißt, ich eliminiere potenzielle Allergene, wie es der Name schon sagt. Das heißt, ich baue eine Futterration auf Komponenten auf, zu denen das Tier möglichst noch nie Kontakt hatte. Also eine Eiweißquelle, irgendeine Fleischsorte oder Fisch oder ähnliches und eine Kohlenhydratquelle als Energielieferant. Möglichst noch nie Kontakte zu gehabt. Das wäre der Idealfall.
Was haben die wenigsten Hunde gefressen an Kohlenhydrate?
Also Kohlenhydrate gibt es immer noch so ein paar seltene Sachen, so wie Hirse oder auch Quinoa, Amaranth, so solche Geschichten. Aber auch da mittlerweile, meistens haben genau diese Hunde dann schon alles gehabt. Und dann sind dann zwei Komponenten, dann kann man noch überlegen, ob man Öle, Fette dazu tut. Und auch wie das mit Mineralien ausschaut, ob man die jetzt schon dazu tut oder erst später, damit man auch eine bedarfsgerechte Ration hat. Das wäre jetzt die Homemade-Version. Ja? Es gibt natürlich auch eine Fertigfutter-Version, sage ich jetzt mal. Das sind dann Futtermittel mit sogenannten hydrolysierten Eiweißen. Ich hatte ja über diese Molekülgröße gesprochen. Das heißt, bei einem hydrolysierten Eiweiß ist es quasi technisch oder technologisch so stark zerkleinert, dass es vom Immunsystem nicht mehr erkannt werden könnte. Deswegen sind diese Kilodalton auch so ein Begriff, wo dann auch man vergleichen kann, das Futter ist dann unter so und so viel Kilodalton etc. Also diese zwei Wege gibt es. Das ist auch State of the Art, sage ich jetzt mal Standard, um die Diagnose zu stellen. Es gibt natürlich auch Fertigfutter, die jetzt auf diesen seltenen Zutaten oder ausgewählten Zutaten basieren, wie die Homemade-Version, dass die halt dann, keine Ahnung, ein Fertigfutter mit Pferdefleisch und Kartoffel auf der Basis, das gab es früher zum Beispiel überhaupt nicht, als ich angefangen habe in der Tierernährung. Mittlerweile ist das ja total weit verbreitet und kannst ja noch aussuchen, welchen Anbieter du gerne hättest. Dass man das nimmt, das würde ich aber nicht unbedingt empfehlen zur Diagnosestellung, weil du da einfach nicht diese Sicherheit hast, wie bei den hausgemachten Rationen oder diesen hydrolysierten Diäten. Kann man dann vielleicht später in einem zweiten Schritt nehmen. Also muss man halt auch abwägen dann letztlich von Fall zu Fall, was ist jetzt das Beste für mich oder auch, was möchte ich als Besitzer machen? Will ich da jetzt kochen oder Dosen kaufen oder will ich wie groß ist mein Hund, das kommt dann halt alles mit rein.
Und nach was für einer Zeit müssten dann die Symptome abnehmen?
Also 8 bis 12 Wochen ist so der Standard, ja, was man sagt. Jetzt bei gastrointestinalen Symptomen ist die Ansprechung, also dass die Tiere darauf ansprechen, viel kürzer. In der Regel liegt die zwischen 5 und 10 Tagen. Also das heißt, da würde ich eine schnellere Verbesserung erwarten als jetzt bei Hautsymptomen, wo das durchaus bis zu auch 2 Monaten dauern kann. Das heißt, das hängt auch da immer so ein bisschen von ab. Man sollte natürlich eine Verbesserung irgendwo feststellen, aber das ist sozusagen der Standard, sage ich jetzt mal, von der Dauer.
Und 2 Monate?
2 bis 3.
2 bis 3,
ja, okay. 8 bis 12 Wochen. Und in dieser Zeit darf das Tier wirklich nichts anderes bekommen.
Auch keine Leckerlis, liebe Hörer und Hörerinnen.
Doch, aber das muss dann das Gleiche sein.
Ach so, ja, natürlich. Ne? Ja.
So, aber nichts Zusätzliches. Und wenn, dann muss man das halt auch alles dokumentieren. Also es ist schon ein bisschen mühsam.
Ja, man muss auch ganz ordentlich sein dabei praktisch.
Ja, es,
ne?
Ohne den Besitzer geht es nicht. Mhm. Also wir, bei uns, das heißt ja Compliance, ja, der Begriff, wie macht der Besitzer mit? Wenn der Besitzer nicht mitmacht, vergiss es. Ja, dann funktioniert es eh nicht.
Und nach dieser Zeit kommt dann die Provokationsphase. Man fühlt es, ja, heißt doch so, oder?
Ja, ja, ich weiß.
Das böse Futter peu à peu.
Richtig.
Also, dazu. Und kann es dann sein, dass der Hund eben nicht mehr darauf reagiert?
Nein, also das ist theoretisch, sage ich jetzt
theoretisch
mal.
Theoretisch.
Ja, das ist
praktisch
so, wie es auch empfohlen würde, wenn du jetzt wirklich die Diagnose absichern möchtest. Also du stellst deinen Hund um auf die Eliminationsdiät, die Symptome verschwinden. Dann weißt du ja jetzt immer noch nicht, ob das jetzt wirklich an dem Futter lag. Also müsstest du ja, um das zu abzusichern, das vorherige Futter nochmal füttern, kommen die Symptome wieder, kannst du sagen, alles klar, eindeutig.
Eindeutig.
So, das Futter war es.
Aber will man das?
Da sind wir jetzt bei der Theorie und Praxis. Nein, das will man nicht unbedingt. Mhm. Das heißt, wir bei uns empfehlen das auch nicht unbedingt. Ja, eher selten, ich müsste überlegen. Also in der Regel ist auch so, klar, die Besitzer sind froh, wenn sie was haben. Es gibt aber auch sowas wie eine unbeabsichtigte Provokation. Also das Tier erwischt irgendetwas von irgendwo oder irgendjemandem.
Im Mehrhundehaushalt zum Beispiel auch. Ne?
Und hat dann wieder die Symptome. Das würde auch zählen. Also das muss man strategisch überlegen, ob man das möchte oder nicht. Aber streng genommen müsste man tatsächlich eine Provokation nochmal machen, um das auch, weil wir haben ja auch gesagt, wie unspezifisch das Ganze ist. Ne? Mhm. Und so viel, es kann Verdaulichkeit sein, zu wenig Faser, also du hast so viele harmlose Faktoren, gerade bei der Ernährung, die in so eine Symptomatik mit reinspielen können. Auch bei Juckreiz, Fettsäurenversorgung, großes Thema, hatte ich alles schon solche Fälle. Mhm. Zwar nicht total oft, aber sie kommen vor. Deswegen ist es wichtig, dass man sowas ausschließt, bevor du dich auf den Weg der Allergiediagnostik bewegst.
Ja, das ist ja Detektivarbeit.
Ja, ist es.
Spannend, liebe Julia. Vielen Dank für deine Infos und Tipps zum Thema Futtermittelallergien und Unverträglichkeiten auch eben.
Sehr gerne.
Ich hoffe, Ihr Hund hat nur eine Unverträglichkeit und keine richtige Allergie. Und wenn nicht, dann kommt man um die doch etwas aufwendige Eliminationsdiät nicht herum. Aber dann wissen Sie wenigstens, woran Sie sind, gell? Danke fürs Zuhören. Danke, Julia Fritz.
Sehr
Ciao,
gerne.
Servus.
Vielen Dank.
Baba.
Ein Herz für Tiere. Der Podcast.